31 Milliarden Schweizer Franken sollen ab 2028 über 10 Jahre hinweg in einen neuen Rüstungsfonds fließen, um die Schweizer Armee wieder auf Vordermann zu bringen. Ein Teil dieses Geldes will die Landesregierung mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer aufbringen, also zulasten der Bürger. Das sorgt für ordentlich Kritik im Land. Wir haben darüber kürzlich hier bei Konterfunk aktuell berichtet. Nun ist konkreter bekannt, wofür ein Teil dieses Geldes ausgegeben werden soll, und auch da fallen die Reaktionen sehr gemischt aus. Denn die Rede ist nicht von neuen Panzern, Drohnen, Waffen oder wenigstens einem anständigen Schuhwerk für alle Soldaten, sondern von neuen zivilen Stellen im Sicherheitsbereich. Die geplante Aufrüstung klingt also eher wie ein Ausbau des Verwaltungsapparats. Gibt es nun statt mehr Wehrhaftigkeit einfach mehr kluge Berichte über die Theorie der modernen Kriegsführung? Bei mir zu Gast dazu ist jetzt der Journalist Dominik Feusi. Er ist Bundeshauschef des Magazins Nebelspalter. Guten Tag, Herr Feusi.
Guten Tag, Emilius.
Herr Feusi, zunächst kurz zu diesem Vorschlag der höheren Mehrwertsteuer zugunsten der Armee. Wir haben bereits über politischen Widerstand dagegen gesprochen in einer früheren Sendung, aber nun ist auch klar, das Volk ist ebenfalls nicht gerade euphorisch über die Pläne. Das zeigt eine aktuelle Umfrage. Wie sieht die aus?
Ja, und zwar sehr deutlich. Der Blick, das Pulvermagazin, hat eine Umfrage durchgeführt, doch mit einer großen Anzahl Antworten, sehr sauber gemacht, muss man sagen. Und 62% der Befragten sind klar dagegen, die Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte anzuheben für die Armee und die Sicherheit. Und 14% sind eher dagegen. Nach Adam Riese gibt das 76%. Das ist doch ein klar deutliches Zeichen.
Das heißt, die Finanzierung wird schon mal eine Herausforderung, aber auch die Ausbaupläne an sich. Verteidigungsminister Martin Pfister will die Armee aufpeppen, hat nun aber angekündigt, es sollen zunächst mal 400 bis 500 neue zivile Stellen geschaffen werden. Was sind denn das genau für Jobs, die er da schaffen möchte? Wo wären die angesiedelt?
Wie genau sich das verteilt, ist nicht bekannt geworden. Es sind aber Stellen im Verteidigungsdepartement, beim sogenannten Bundesamt für Polizeiwesen, das FEDPOL, und im Nachrichtendienst. Wie sich das verteilt, ist unklar. Aber es sind, wie Sie richtig gesagt haben, Stellen, die eigentlich nicht an der Front stehen, sondern die eben eher Berichte schreiben. Ich möchte das nicht kleinreden, aber es ist schon etwas komisch, dass man zuallererst mit sowas kommt.
Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass die Leute auf dem Schlachtfeld auch eine Art Backoffice brauchen, das dann beispielsweise die Sicherheitslage checkt und versteckte Gefahren erkennt. Hat die Schweiz in generell gesprochen da noch Defizite, die man durchaus irgendwie füllen muss?
Vermutlich schon, aber ob es wirklich 400 bis 500 Stellen sein sollen, die so über den Daumen gepeilt 75 Millionen Franken kosten pro Jahr, inklusive Sozialbeiträge, das frage ich mich natürlich schon. Und das große Problem, der Elefant im Raum, ist das mangelnde Vertrauen. Auch Personen, ich zähle mich da durchaus dazu, die eine Armee nicht etwas Schlechtes finden, sondern etwas Nötiges finden, denen fehlt halt im Moment das Vertrauen in die Armeespitze, auch in die politische Spitze des Verteidigungsdepartementes, dass sie solche 400 bis 500 Stellen am richtigen Ort für richtige Dinge einsetzen. Und da fehlt einfach im Moment auch das Papier, das Konzept, die Überlegungen, warum brauchen wir 400 bis 500 Stellen und wo genau machen die Sinn und wo eben möglicherweise nicht.
Dazu kommt, dass beispielsweise ein Ausbau beim Nachrichtendienst geplant ist, der zuletzt eher durch ein internes Chaos und Unregelmäßigkeiten aufgefallen ist. Da könnte man auch sagen, es ist wenig klug, in eine unaufgeräumte Behörde noch mehr Personal zu pumpen. Ist das auch Ihre Befürchtung?
Das ist auch meine Befürchtung. Es gab da einen Wechsel an der Spitze. Der neue Chef gilt zwar als integer, als ein guter Mann, aber der muss auch zuerst einmal aufräumen. Und wir alle wissen, beim Staat aufräumen ist, nur schon wegen dem Beamtenrecht, etwas sehr, sehr Schwieriges. Und ich möchte zuerst einen aufgeräumten Nachrichtendienst sehen und dann, wenn der dann wirklich argumentiert, doch, wir brauchen für diese oder jene Zwecke mehr Leute, dann kann man ja Ja sagen dazu. Fakt ist, dass ein schöner Teil der heute da rund 400 Personen, die im Nachrichtendienst arbeiten, gebraucht werden, um die Gefährdung der Schweiz durch Migranten abzuchecken. Also das müssen Sie sich vorstellen, wenn die überhaupt Papiere mitbringen, Flüchtlinge, die Asyl beantragen oder Ähnliches, dass man dann abklären versucht, sind das Leute, die vielleicht irgendwelche terroristische Vergangenheit haben oder nicht. Und es ist ja schon etwas peinlich, wenn der Nachrichtendienst für das herhalten muss. Ich möchte eigentlich einen Nachrichtendienst, der sich um wirklich andere große Dinge kümmert. Und eigentlich möchte ich solche Leute, die uns gefährden, gar nicht bei uns wissen.
Kommen wir zurück aufs richtige Schlachtfeld. Derzeit verfügt eine Minderheit der Schweizer Soldaten über die nötige Ausrüstung und der Rest müsste sich dann, das habt ihr beim Nebenspalter metaphorisch so ausgedrückt, mit Holzschwertern das Land verteidigen. Das passt ja nicht so ganz zusammen. Hunderte neue Schreibtischtäter in Bern, die Truppe, der mangelt es an einfachster Ausrüstung. Wurde denn dieser Widerspruch, wie es mir scheinen will, irgendwie offiziell erklärt? Hat der Verteidigungsminister irgendetwas angetönt in diese Richtung?
Nein, das hat er nicht. Die Recherche der Sonntagszeitung ist natürlich speziell und der Verteidigungsminister würde natürlich betonen, ja, also mir ist natürlich beides wichtig, oder? Aber es ist einfach auch polittaktisch nicht so gescheit, wenn man so vorgeht, denn ich würde sagen, für die Wiederausrüstung der Soldaten unserer Armee, da würde es eine satte Mehrheit immer noch geben in der Schweiz. Das ist ja wirklich jedem klar. Jene, die Dienst leisten, die sollen auch ausreichend ausgerüstet sein. Ob es dann noch andere Stellen braucht, dann beginnt die schwierige Diskussion. Und dass jetzt beides irgendwie gleich sofort kommt, dass der Verteidigungsminister hier nicht klar die Priorität auf jenen legt, die als Bürgerinnen und Bürger Dienst leisten, das finde ich auch polittaktisch oder kommunikationstaktisch nicht so klug.
Ausbauten bei Stellen wie eben im Bundesnachrichtendienst werden gerne begründet mit den hybriden Bedrohungen, die wachsen, die gibt es ja durchaus. Sie verfolgen aber die Sicherheitspolitik, auch die Armeepolitik schon sehr lange. Ist denn die hybride Bedrohung die größere Bedrohung und die andere, dass der Feind vor der Tür steht, die existiert gar nicht aus Sicht des Verteidigungsdepartements?
Es gibt natürlich schon beides, aber es ist schon richtig, dass das, was man hybride Bedrohung nennt, also das sind zum Beispiel Informationsoperationen, Angriffe auf die Informationsinfrastruktur oder Infrastruktur, sagen wir, von Stromkonzernen oder Verkehrsinfrastruktur und so weiter und überhaupt die Wirtschaft, ich denke auch an das Bankenwesen zum Beispiel, das hat schon zugenommen. Aber das Tolle an der Schweiz ist ja, dass die Unternehmen zuerst einmal selber dafür schauen, dass sie sich ständig verbessern in der Abwehr von solchen Bedrohungen und der Staat nur sogenannt subsidiär, also in zweiter Linie, dann unterstützend wirken kann. Und dass das auch eng verzahnt ist, also dass eben viele Personen, ich habe selber Dienst geleistet bei Informationsoperationen, dass viele Personen, die in der Wirtschaft tätig sind, bei der Abwehr solcher Bedrohungen, eben auch ihre 3 Wochen Dienst pro Jahr dann an einem Ort in der Armee leisten, wo diese spezifische Wissen gebraucht wird und dann brauchen wir eben weniger Personen, die einfach an Schreibtischen sitzen und vielleicht von der Geschichte, von der Sache, von der Bedrohung, die es tatsächlich gibt, viel weniger verstehen als irgendein Informatik-Crack bei einer Bank oder bei einem Stromkonzern. Das ist ja das Erfolgsrezept einer Milizarmee und darum sollte man nicht irgendwie so rechnen, ja, wir brauchen jetzt 400 Leute, wir brauchen eine gute Milizarmee, dann brauchen wir sicher weniger Beamte.
Stichwort Schreibtisch, davon stehen im Verteidigungsdepartement ziemlich viele. Es ist schon länger bekannt, dass dort über 100 Leute in der Kommunikation beschäftigt sind. Also das klingt mehr wie eine PR-Maschinerie als ein Verteidigungsdepartement. Woher kommt das überhaupt? Wie hat sich das so entwickelt?
Mein subjektiver Eindruck aus einer längeren Zeit hier als Journalist in Bern ist natürlich der, dass man diese Abteilungen besonders aufgebaut hat seit, sagen wir, Ende der 90er Jahre. Da war das große Stichwort, wir machen jetzt Sicherheit durch Kooperation. Das hat man PR-mäßig unglaublich ausgebaut. Ja, wir arbeiten jetzt mit allen zusammen und hat komplett vergessen, dass Sicherheit zuerst eine Hausaufgabe ist. Zuerst braucht man zu Hause eine gute, funktionierende Armee, die muss möglichst viele Dinge selber machen können. Und klar, dann gibt es Dinge, die man vielleicht besser zusammen mit anderen Ländern macht. Hybride Bedrohungen sind so ein Beispiel. Oder auch, seien wir ehrlich, die Abwehr von Interkontinentalraketen, also von wirklich weitreichenden ballistischen Waffen. Ja, das ist für die Schweiz etwas schwierig, weil man da irgendwo vielleicht Sensoren braucht, die sagen, Hilfe, es kommt was. Und da muss man sich natürlich zusammen mit anderen Ländern tun. Und das geht auch trotz unserer Neutralität, das kann man begründen und so weiter. Aber man hat dann irgendwie das einfach völlig außer Acht gelassen, die Hausaufgaben zu machen und nur noch darauf gesetzt. Ich kann mich gut erinnern an sicherheitspolitische Berichte, so in den 90er Jahren, in den Nullerjahren. Ja, jetzt kommt die EU und die EU wird das neue Sicherheitsgerüst sein. Oder eben dann andere, die vom NATO-Beitritt geschwärmt haben, was dann eben mit unserer Neutralität nicht geht.
Es soll ja dann schon irgendwann durchaus noch richtige Waffen geben, aber es gibt keine detaillierten Angaben darüber, was auf dieser Einkaufsliste steht. Jetzt kann man sagen, das ist im Moment noch hochgeheim oder wird noch eruiert oder ein böser Verdacht. Man hat selbst noch nicht wirklich eine richtige Ahnung, was man da kaufen soll. Was ist es von all dem?
Ja, man hat schon eine Ahnung, was man kaufen möchte. Also die Wunschliste ist riesig, sie ist auch nicht nur 30 Milliarden schwer, sondern da sind wir dann schon bei 40, 45, 50 Milliarden. Auch der Zeithorizont ist größer als 2035, also die nächsten 10 Jahre. Aber die richtige Prioritätensetzung, da gibt es einige Papiere, die reden eben von dieser hybriden Gefahr, die reden insbesondere von Gefahren aus der Luft, Stichwort Drohnen oder eben Raketen. Wir haben ja Patriot Abwehrraketen gekauft, aber viel zu wenig und nur mit ganz wenig Munition, weil man eben sich nicht getraut hat, da richtig einzukaufen und nur für einen kleinen Teil der Schweiz. Also die Rede ist überall von etwa einem Drittel der Schweiz, die man dann abdecken könnte. Und hinzu kommt, weil die Schweiz so wenig bestellt, kommen wir natürlich bei der Auslieferung nicht an erster Stelle. Das ist ein Riesenproblem. Bis jetzt weiß man nicht genau, wann diese Luftabwehrsysteme dann wirklich einsatzbereit sind. Und auch da, ich glaube, das könnte man der Bevölkerung gut verkaufen, dass wir eine gute, funktionierende Luftabwehr brauchen. Wer Augen hat zu sehen, was in der Ukraine vor sich geht, der weiß, dass man sowas braucht. Aber es gibt natürlich dann die, die träumen von neuen Panzern und von einer großen Artilleriearmee und so weiter. Ich glaube, da ist man an der Spitze des Verteidigungsdepartements schon so einsichtig, dass man weiß, dass das keine Priorität sein kann. Aber wer eine richtige Armee will, der braucht dann auch Hardware auf dem Boden, die beweglich ist und so weiter. Die Luft ist vielleicht einfach das, was am dringendsten ist.
Fassen wir zusammen, die Finanzierung mittels Mehrwertsteuererhöhung kommt schlecht an und die präsentierte Einkaufsliste bzw. die Stellen, die da geschaffen werden sollen, die stoßen auch auf Kritik. Ist denn jetzt die ganze Übung schon fast gestorben, bevor sie richtig zur Welt gekommen ist, oder lässt sich das Ding noch irgendwie retten?
Ich glaube schon, es ließe sich retten. Das Entscheidende ist, dass die 100 Kommunikationsleute vielleicht nicht PR-Videos drehen, die teilweise auch läppisch sind, man findet die auf YouTube oder so, sondern es braucht wirklich eine Vertrauensoffensive. Und das hat eigentlich der Verteidigungsminister Martin Pfister versprochen. Ich denke, er müsste durch das Land ziehen, er müsste sich auch der Diskussion stellen. Und jene, die eine Armee wirklich wollen und vielleicht eben sagen, okay, dazu braucht es eine Steuererhöhung. Die müssen sich auch zusammenraufen und zuerst selber bei der Politik sparen. Das ist ja die Kampagne, die wir beim Nebelspalter gefahren haben. Spart zuerst bei euch. Also man könnte ja sagen, statt dieser 3 Milliarden, die man reinholt mit 0,8 Mehrwertsteuerprozent, dass man 1,5 Milliarden aus dem Bundeshaushalt zusammenspart. Wirklich sparen, nicht nur die Ausgabenentwicklung leicht korrigieren. Auf 90 Milliarden müsste man 1,5 Milliarden finden. Und dann kann man dann vielleicht schon kommen und sagen, okay, wir haben jetzt gespart, jetzt brauchen wir 0,4 Prozentpunkte Mehrwertsteuer. Das könnte eine Chance haben. Das wurde aber leider in der Umfrage nicht so abgefragt. Es gab aber die Frage, wie soll man die Armee finanzieren? Wie soll die Aufstockung des Armeebudgets geschehen? Und da wurde am häufigsten 42% angekreuzt, Einsparungen in anderen Aufgabenbereichen. Das ist genau das. Und ich glaube, das sollte sich der Verteidigungsminister und die Bürgerlichen zu Herzen nehmen. Links-Grün kann sich das nicht zu Herzen nehmen, weil die sind sowieso immer gegen die Armee.
Verteidigungsminister Martin Pfister ist noch nicht lange im Amt. Sie beobachten aber seine Arbeit aufmerksam. Trauen Sie ihm zu, dass er die Kurve in dieser Sache noch kriegt?
Grundsätzlich schon. Er ist ein sehr integrer Mann, selber Offizier. Er kann das gut begründen. Ich werde bald ein Interview haben mit ihm. Ich sehe ein Problem. Er ist eben auch ein EU-Turbo. Er ist für diese Rahmenverträge mit der Europäischen Union. Er ist dagegen, dass wir diese dem sogenannten Ständemeer, also der Mehrheit der Kantone, unterstellen. Und das führt natürlich dann wieder zu einer Spaltung im bürgerlichen Lager. Die Schweizerische Volkspartei, die hat dann keine Freude, Martin Pfister zu unterstützen bei seinen Plänen bei der Armee. Ich würde ihm raten, hören Sie auf, diese EU-Turbo-Geschichte so weiter zu pflegen. Konzentrieren Sie sich darauf, diesen bürgerlichen Block aus der Mitte, aus der Freisinnigen Partei und der Schweizerischen Volkspartei zusammenzuschmieden und rühren Sie die andere Geschichte gar nicht an, weil das kann eigentlich nur schaden, weil dann wieder die Armeebefürworter gespalten sind.
Dann hoffen wir, dass er zugehört hat. Die Schweizer Armee soll wehrfähiger werden, zunächst einmal durch neue Heerscharen von Verwaltungsangestellten. Bei mir zu Gast dazu war der Journalist Dominik Feusi vom Schweizer Nebelspalter. Besten Dank für das Gespräch.
Besten Dank.